Am dritten Abend nach diesem Tage sprach ein frommer Redner, es war ein vom Deichgrafen aus der Arbeit gejagter Pantoffelmacher, im Konventikel bei dem holländischen Schneider, da er seinen Zuhörern die Eigenschaften Gottes auseinandersetzte. Wer aber Gottes Allmacht widerstreitet, wer da sagt, ich weiß, du kannst nicht, was du willst. Wir kennen den Unglückseligen ja alle. Er lastet gleich einem Stein auf der Gemeinde. Der ist von Gott gefallen und suchet den Feind Gottes, den Freund der Sünde, zu seinem Tröster. Denn nach irgendeinem Stabe muss die Hand des Menschen greifen. Ihr aber hütet euch vor dem, der also betet. Sein Gebet ist Fluch. Auch das lief von Haus zu Haus. Und auch zu Haukes Ohren kam es. Er sprach kein Wort darüber, nicht einmal zu seinem Weibe. Nur mitunter konnte er sie heftig umfassen und an sich ziehen. »Bleib mir treu, Elke, bleib mir treu!« Dann sahen ihre Augen voll Staunen zu ihm auf. »Dir treu? Wem sollte ich denn anders treu sein?« Nach einer kurzen Weile aber hatte sie sein Wort verstanden. »Ja, Hauke, wir sind uns treu, nicht nur, weil wir uns brauchen.« Und dann ging jedes seinen Arbeitsweg. Das wäre soweit gut gewesen, aber es war doch trotz aller lebendigen Arbeit eine Einsamkeit um ihn, und in seinem Herzen nistete sich ein trotz und abgeschlossenes Wesen gegen andere Menschen ein. Nur gegen sein Weib blieb er alle Zeit der gleiche, und an der Wiege seines Kindes lag er abends und morgens auf den Knien, als sei dort die Stätte seines ewigen Heils. Gegen Gesinde und Arbeiter aber wurde er strenger. Die Ungeschickten und Fahrlässigen, die er früher durch ruhigen Tadel zurechtgewiesen hatte, wurden jetzt durch hartes Anfahren aufgeschreckt, und Elke ging mitunter leise bessern. Als der Frühling nahte, begannen wieder die Deicharbeiten. Leichter wurde dem leitenden Deichgrafen seine Arbeit nicht, denn anstelle des im Winter verstorbenen Jewemanners war Ole Peters als Deichgevollmächtigter eingetreten. Hauke hatte nicht versuchen wollen, es zu hindern, aber anstatt der ermutigenden Worte und der dazugehörigen zutunlichen Schläge auf seine linke Schulter, die er so oft von dem alten Paten seines Weibes einkassiert hatte, kamen ihm jetzt von dem Nachfolger ein heimliches Widerhalten und unnötige Einwände. Kein Unwetter störte die Arbeit, und die Schleuse stand schon mit ihren ungestrichenen Balkengefüge. Elkes Augen lachten ihrem Manne zu, wenn er auf seinem Schimmel draußen von dem Deiche nach Hause kam. »Bist doch ein braves Tier geworden«, sagte sie dann und klopfte den blanken Hals des Pferdes. Hauke aber, wenn sie das Kind am Halse hatte, sprang herab und ließ das winzige Dinglein auf seinen Armen tanzen. Wenn dann der Schimmel seine braunen Augen auf das Kind gerichtet hielt, dann sprach er wohl, »Komm her, sollst auch die Ehre haben!« Und er setzte die kleine Wienke, denn so war sie getauft worden, auf seinen Sattel und führte den Schimmel auf der Werft im Kreise herum. Auch der alte Eschenbaum hatte mitunter die Ehre. Er setzte das Kind auf einen schwankenden Ast und ließ es schaukeln. Die Mutter stand mit lachenden Augen in der Haustür. Das Kind aber lachte nicht. Seine Augen, zwischen denen ein feines Näschen stand, schauten ein wenig stumpf ins Weite, und die kleinen Hände griffen nicht nach dem Stöckchen, das der Vater ihr hinhielt. Hauke achtete nicht darauf, er wusste auch nichts von so kleinen Kindern. Nur Elke, wenn sie das helläugige Mädchen auf dem Arm ihrer Arbeitsfrau erblickte, die mit ihr zugleich das Wochenbett bestanden hatte, sagte mitunter schmerzlich, »Das meine ist noch nicht so weit wie deines, Dina.« Und die Frau, ihren dicken Jungen, den sie an der Hand hatte, mit derber Liebe schüttelnd, rief dann wohl, »Ja, Frau, die Kinder sind verschieden. Der da, der stahl mir schon die Äpfel aus der Kammer, bevor er übers zweite Jahr hinaus war.« Und Elke strich dem dicken Buben sein Kraushaar aus den Augen und drückte dann heimlich ihr stilles Kind ans Herz.